Also dann müsste ich eigentlich gehen, weil ich habe bisher jedes Mal Kaffee bekommen, wenn ich hier hingekommen bin. Ja, also gut, aber das liegt vielleicht auch daran, weil Veit nicht da ist und seine Frau, weil seine Frau, die war eigentlich so die Kaffeetante, die mir dann auch außer der Reihe immer noch einen Kaffee gemacht hat. Aber ich habe schon Kaffee getrunken und deshalb bleibe ich auch hier. Ich war nämlich heute Morgen in Friedersdorf und da gab es dann Kaffee. Gut, okay, wir haben gerade ein Lied gesungen. Es ging um Jesus und es ging um Kraft. Und das soll heute auch das Thema sein. Und es gibt ja viele Kräfte. Wenn wir so an verschiedene Kraftarten denken, dann gibt es mechanische Kraft, es gibt elektrische Kraft, es gibt kinetische Kraft, es gibt Wasserkraft. Es gibt Atomkraft, es gibt Solarkraft, es gibt männliche Kraft, weibliche Kraft, Windkraft und es gibt auch geistliche Kraft. Und bei so vielen Kräften, da geht sie oft verloren und ist zu übersehen und wird auch gar nicht so beachtet, diese geistliche Kraft im Leben von uns Christen. Und deshalb ist das auch ein ganz wichtiges Lied und auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe das mal so genannt, Jesus erkennen gleich geistliche Kraft. Und dazu gibt es einen ganz interessanten Bibeltext, den lese ich jetzt mal vor. Und zwar aus dem Philipperbrief. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, schreibt der Apostel Paulus, freut euch, wenn ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer wieder zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was für mich früher so wichtig war. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge, was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Und darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Ein interessanter Bibeltext und dazu noch aus 1. Korinther 2, denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit münden, sondern auf Gottes rettende Kraft. Und da merken wir, das Reich Gottes, das besteht nicht primär aus Worten, sondern aus Taten. Nicht Bekenntnis, es sind Realitäten, nicht Tradition, sondern Wort Gottes, nicht Liturgie, sondern Geist Gottes. Und es gab sie schon damals, zur Zeit des Paulus, das waren Rhetoriker, das waren Wunderredner, die didaktisch und dialektisch, extravagant, bombastisch, biblische Wahrheiten gepredigt haben, aber eben nur in Worten. Doch Worte allein genügen nicht. Richtige Worte, wahrhaftige Worte, ordnungsgemäße Worte, korrekte Worte, perfekte Worte. Es müssen Worte geistlicher Kraft sein, nicht bloß kluge Reden schwingen. sondern die Worte, die Predigt muss übermittelt werden und muss mitgeteilt werden, und zwar in einem reinen und sauberen Weg durch geistlich kontrollierte Werkzeuge. Die Herrschaft Jesu in deinem Leben muss einschlagen in Kraft und eben nicht in Worten allein. Das Ziel geistlicher Erweckung sind geistlich kraftvolle Menschen. Und darüber müssen wir nachdenken, nicht Köpfe, die voll sind von Informationen, sondern Leben und Charaktere, die von geistlicher Kraft gekennzeichnet sind. Und ich denke, das ist wichtig, gerade in Bezug auf das, was ihr auch dieses Jahr vorhabt. Leider stimmt die Realität nicht immer. Viel Wissen gleich geistliche Kraft. Denn es gibt sie, Christen mit viel Bibelwissen, aber ohne ein geistlich kraftvolles Leben. Und es gibt die anderen, Christen mit begrenztem Wissen, aber mit einem geistlichen, krafterfüllten Leben. Der Psalmist, der sagt, die Kraft gehört Gott. Sie hat keinen anderen Ursprung, sie ist nicht einfach nur bei Gott vorhanden, sondern sie ist von Gott beherrscht. Denn er ist die Quelle der Kraft. Und diese Kraft, die will fließen. Fließen durch ein Gefäß, durch einen Kanal, durch einen Menschen, durch dich und durch mich. In der Bibel scheint es, dass geistliche Kraft für die ist, die sich ihrer eigenen Ohnmacht bewusst sind. Denn menschliche Ohnmacht bewirkt Gottes Macht. Gott sagt, meine Kraft kann ich dir gerade dann zeigen, wenn du schwach bist. Oder meine Kraft wird vollbracht in deiner Schwachheit. Gott will uns dadurch etwas zeigen. Er will uns zeigen, dass es seine Kraft ist und nicht meine. Denn wir wissen, die Echtheit und Qualität der Kraft ist von Gott. Und das müssen wir wissen, das sollen wir erkennen und nicht vergessen. Vor einigen Jahren, da war ein gewaltiger Strom-Blackout im Nordosten der USA. Im kleineren Maße kennen wir das auch aus unserer Gegend. Aber da waren 30 Millionen Menschen davon betroffen. Kurzschluss in einem Kraftwerk. Und dieses Kraftwerk, das war verbunden mit vielen anderen und hat alle mitgerissen in diesem Blackout. Wie eine Reihe von fallenden Dominosteinen, so stürzten die Kraftwerke nacheinander ab. Und ein großer Teil im Nordosten der USA war plötzlich stromlos. Blackout. Nichts ging mehr. Aufzüge in Wolkenkratzern, die stoppten plötzlich zwischen den Stockwerken. Manche Menschen, die mussten 90 Etagen hinuntergehen und es war nachts im Dunkeln. Die Straßenbeleuchtung war aus, Kriminelle plünderten Geschäfte. Jegliche Kommunikation stoppte, U-Bahnen steckten fest irgendwo in einem Schacht, alles war dunkel. Aber eines war klar, sie alle wussten, die das erlebt hatten, das war ein Blackout, ohne Frage. Und das ist bei uns manchmal ganz anders. Uns fällt es schwer zu beurteilen oder erkennen, wenn wir einen Blackout, einen Kraftmangel haben. Bei uns, in unserem Leben. Hast du einen Blackout, einen Kraftmangel? Kennst du das? Fehlt dir Energie, um ein Licht zu sein, um zu leuchten? Und hier müssen wir uns ganz persönlich immer wieder fragen. Die Quelle der Kraft ist der Herr selbst. Und ich rede hier nicht von einer Steckdose. Die Kraft kommt nicht automatisch, Stecker rein und Strom fließt. Die Kraft, die eine Botschaft belebt, die ein Leben lebendig macht, das ist das Wesentliche. Und die Kraft ist in der Person von Jesus Christus, in unserer Beziehung zu ihm. Paulus, er hat gesagt, ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, oder um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und darüber müssen wir nachdenken, damit ich ihn immer besser kennenlerne, Jesus Christus. Aber was meint Paulus hier? Er redet hier nicht von theologischer Erkenntnis. Er redet hier nicht von einer Heilserkenntnis, von einer rettenden Erkenntnis des Evangeliums, sondern er redet von einer Entwicklung, von einer ganz tiefen, intimen Beziehung. Und darüber müssen wir nachdenken, über unsere Beziehung zu Jesus Christus. Unsere geistliche Kraft ist abhängig von unserer Beziehung zu ihm. Wir müssen nicht warten auf den Eintritt in den Himmel, um sowas zu erleben. Das sollen manche denken, denn das funktioniert schon jetzt, hier und heute. Und deshalb ruft uns Jesus auch zu, hier und jetzt, komm her zu mir und lebe mit mir. Wir sind nicht dazu gerettet, um zu warten, dass wir irgendwann einmal in den Himmel kommen, sondern wir sind dazu aufgerufen, ihm nachzufolgen und bei ihm zu sein. Und das bedeutet, Jesus Christus kennenzulernen, immer besser, immer tiefer, immer mehr von dir. Johannes der Täufer, der wusste das ganz genau, als er einmal sagte: Er muss wachsen, ich aber abnehmen. So wie ein Mann seine Frau kennenlernen will und umgekehrt. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig in einer Beziehung. Und eine tiefe Beziehung aufbauen, die kann ich dadurch, indem ich Zeit mit dem anderen verbringe. Und dass ein Austausch da ist und dass man viel zusammen einfach miteinander Gemeinschaft hat. Und genau das passt auch alles in Bezug auf unsere Beziehung zu Jesus Christus. Zeit in seiner Gegenwart, Austausch mit ihm. Er redet zu dir durch das Wort, du redest zu ihm im Gebet, du denkst an ihn, du meditierst. Du hast ein dringendes Verlangen, Zeit mit ihm zu verbringen. Du bist eben nicht zu beschäftigt, sondern du bist ganz ehrlich und du möchtest diesen Jesus Christus wirklich immer besser kennenlernen. Und manche von uns kennen die Geschichte von Martha und Maria. Die Martha, die auch was für Jesus tun wollte, aber die einfach zu viel Stress gemacht hat und zu viel gearbeitet hat und es nicht schaffte, ganz ruhig in der Gegenwart von Jesus zu seinen Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören und auch ihm Fragen zu stellen. Ich glaube, Gott erweist eine besondere Gunst einigen seiner Kinder. Er segnet sie mit geistlichen Segen, wenn sie in einer ganz engen Vertrautheit mit ihm leben. Und das ist ganz interessant, wenn man so verschiedene Personen durchgeht in der Bibel. Gott sprach zu Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie mit einem Freund sprach er mit ihm. Abraham, er wird der Freund Gottes genannt. Von David heißt es, er war ein Mann nach meinem Herzen, hat Gott über ihn gesagt. Daniel, er war der Vielgeliebte. Und Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Und da merken wir, diese Leute, das waren keine Durchschnittstypen. Sie genossen eine tiefe Vertrautheit mit Gott. Frauen und Männer, die tiefe Wurzeln in Gott hatten. Und da stellt sich uns die Frage, will ich das denn überhaupt? Und dann müssen wir Zeit mit Gott verbringen, um dieses Ziel zu erreichen. Und Paulus nennt die Quelle der Kraft und des Segens und sagt, ihn will ich erkennen und ich will ihn immer vertrauter werden. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und hier benutzt Paulus das vielleicht größte Beispiel von der Kraft Gottes. In diesem einen Ereignis, am Ende des ersten Kapitels des Epheserbriefes, da redet er von der Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft, die Christus aus den Toten herausgerissen hat. Verstehen wir das? Kapieren wir das? Realisieren wir das? Haben wir das ein Stück weit ergriffen, wie gewaltig diese Kraft ist? Es stellt die Kraft des Todes auf den Kopf. Wenn der Tod schon 3 Tage gewirkt hat, wenn der Körper schon einbalsamiert ist, wenn auch nur äußerlich, oder wenn der Leichnam beginnt zu verrotten und zu riechen, oder wenn der Körper mit 50 Kilogramm von Tüchern und Spezereien umwickelt ist, wenn der Speer in seine Seite gestochen wurde, damit wirklich kein Leben mehr in ihm ist, und alle Leute wissen, diese Person ist tot. Bei Atem- und Herzstillstand für einige Minuten, da können Ärzte in Anführungsstrichen noch Wunder tun und diese Person wiederbeleben. Aber wenn das vorbei ist, wenn der Körper wirklich tot ist, 3 Tage tot, dann gibt es nichts auf dieser Welt, diesen Menschen wiederzubeleben, diesen Tod rückgängig zu machen, das ist Fakt. Aber Jesus ist auferstanden aus den Toten. Und wir lesen in der Bibel, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Und wir lesen in der Bibel, der Heilige Geist hat ihn aus den Toten auferweckt. Und zum Dritten sagt uns die Bibel, Jesus hat sich selbst aus den Toten auferweckt. Und das ist Kraft. Wenn du 3 Tage lang tot bist im Grab, umwickelt, erstochen, gekreuzigt und dich dann selbst auferweckst, das ist Kraft. Und diese Kraft, die wirkt in euch. Und ich sage euch, wir müssen diese Kraft einmal erleben, denn das ist es, was Paulus hier sagt, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und merkt hier diese Beziehung zwischen Erkenntnis von ihm und die Kraft seiner Auferstehung? Das eine ist untrennbar mit dem anderen verbunden. Aus der tiefen Beziehung resultiert Kraft. Und das ist nicht ein Leben von Mittelmäßigkeit, von Unwirksamkeit, von einem Leben in einem geistlichen Koma, vom geistlichen Tod, Trockenheit und Dürre. Das ist die Ausgießung des Lebens Gottes im Leben der Jünger Jesu. Die Kraft, die Tod in Leben verwandelt, ist die Auferstehung aus den Toten. Und das kann der Herr tun. Er kann das Einfließen seines geistlichen Lebens bewirken, und zwar durch einen Kanal, der ihm ganz geöffnet ist. Durch einen Kanal, der sauber ist und eben nicht dreckig. Durch einen Kanal, der nicht verstopft ist. Durch einen Kanal, der ihm ganz zur Verfügung steht, und daraus resultiert geistliche Kraft. Jesus, der sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, und das heißt, nicht nur seine Jünger, nicht nur die Apostel, nicht nur irgendwelche Superchristen, sondern jeder, der heute Nachmittag hier in Görlitz sitzt und der an ihn glaubt. Wer an mich glaubt, sagt der Herr Jesus, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie Ströme. Und hier geht es um die Mehrzahl. Hier geht es nicht nur um einen Fluss, sondern es geht hier um einen Strom. Wie Ströme wird lebendiges Wasser von ihm ausgehen. Und damit meinte er den Heiligen Geist. Und das ist das ganz normale Christenleben. Das ist Normalzustand. Doch meinen wir leider viel zu oft, dass das etwas Außergewöhnliches ist, nur für die außergewöhnlichen Heiligen Gottes. Aber Jesus sagt, das gilt jedem, der an mich glaubt. Das Leben Gottes ist eine Quelle von Wassers, die aufquillt, und sie will zu vielen Strömen hinausfließen, damit andere von unserem Leben trinken können. Erfrischung in uns finden, bei uns finden. Das Trinken durch das göttliche Leben in uns, was der Herr durch die Vertrautheit mit ihm dir geben möchte, dass das wieder herausfließt und andere damit bereichert werden. Und dann werden andere Dinge zur Nebensache. Dann wirst du nämlich Feuer und Flamme für Jesus. Dann ist Jesus nicht nur dein Heiland, dann ist er auch dein Herr. Und die Frage, die ist natürlich immer wieder, warum haben nicht mehr von uns diese Erfahrung? Und ich denke, einmal glaube ich, dass wir viel zu wenig darüber wissen. Es wird nicht oder wenn nur ganz äußerst zaghaft darüber gelehrt und auch gepredigt. Und zweitens glaube ich, dass nur wenige dieses Leben auch wirklich suchen, es wirklich wollen. Und ich glaube, drittens, dass wir Gottes Verheißungen, seine Zusagen nicht ernst nehmen. Möglicherweise auch nicht ernst genug. Einer, der Gottes Wort ernst nimmt und sagt, das hast du gesagt und das will ich in Anspruch nehmen und das soll meine ganz persönliche Erfahrung werden. Und das ist nicht bitten. Denn bitten ist nicht in Anspruch nehmen, bitten ist nicht unbedingt glauben, bitten muss nicht unbedingt den Bedingungen Gottes entsprechen. Oft sagen und hören wir, wie sehr wir doch die Verheißungen Gottes schätzen, aber nehmen wir sie auch in Anspruch. Paulus sagt einer Gemeinde, wenn ich komme, dann will ich nicht Worte hören, ich will diese Kraft sehen. Ich will sehen, ob sie geistliche Kraft haben in ihrem Leben. Aber wie kann das kommen? Wie können wir diese geistliche Kraft erleben? Paulus wollte nicht nur Jesus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, sondern auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Und das bedeutet Zerbruch. Es beginnt mit Zerbrochenheit. Gott benutzt zerbrochene Gegenstände. Zuerst zerbricht er und dann benutzt er. Die Krüge in den Händen von Gideons Kriegern, die mussten zuerst zerbrochen werden und dann strahlte das Licht heraus. Die Flasche mit der kostbaren Nadel, die musste zuerst zerbrochen werden und dann breitete sich der Duft aus und erfüllte das ganze Zimmer. Jakob, dieses Schlitzohr, dieser Fersenhalter, dieser hinterlistige Mann, der Angst hatte, seinem Bruder entgegenzutreten und seine ganze Familie vorwegschickte, wann wurde er zum Kämpfer Gottes? Als er zerbrochen wurde, als ihm klar wurde, ich brauche dich, Gott, ich halte dich fest, ich lasse dich nicht mehr los. Und da durchfloss die Kraft Gottes ihn und dann ging er seinem Bruder entgegen und er hinkte an seiner Hüfte. Sein ganzes Leben war gezeichnet von diesem Zerbruch, aber das war auch die Grundlage dafür, dass er dann ein Jakob, ein Israel werden konnte, ein Kämpfer Gottes. Und Jesus selbst, er musste erst zerbrochen werden am Kreuz von Golgatha und dann kam der Heilige Geist und die Kraft. Und das war bei vielen anderen genauso. Im Alten Testament lesen wir, wer auf diesen Stein fällt, wird zerbrochen, im Gegensatz zu dem, auf den der Stein fällt und zu Pulver zermahlen wird. Der Herr Jesus zerbricht zuerst und dann benutzt er. Und deshalb finden wir auch diese wichtigen Verse wie Jesaja 57, auf ein demütiges und zerbrochenes Herz wird Gott antworten. Demütig, bußfertig, zu diesem werde ich hinschauen, sagt Gott. Gott ist bewegt von Buße. Es scheint so, Gott kann einem Menschen, der echt zerbrochen ist, der bußfertig ist, einfach nicht widerstehen. Die Bibel sagt, Gott anrufen mit starkem Geschrei und Tränen. Wie Jesus, der geweint hat im Garten Gethsemane. Und das sind die Anfänge von geistlicher Kraft. Meine Ohnmacht bewirkt die Macht Gottes in mir. Die Kraft des Heiligen Geistes hat etwas mit der Intensität auch des Gebetes zu tun, denn es gibt Unterschiede im Gebet. Es gibt mindestens zwei Kategorien, intensives Gebet und einfach nur Worte sagen zu Gott, möglicherweise sogar wohl geformte Worte zu Gott. Und ich glaube, 90% unserer Gebete gehören dieser zweiten Kategorie an, ohne Intensität und mit dem Resultat wirkungslos. Ein Wunder, dass Millionen Christen sagen, ich habe öfters gebetet, aber nichts geschah. Und ich denke, viele von uns, die werden das Tröpfeln des Segens Gottes erleben, aber niemals die Ströme lebendigen Wassers. Manche Tropfen der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die fallen einfach so auf uns herab, aber wir müssen schreien um einen Wolkenbruch. Die Sonne, die strahlt in einer Stunde mehr Kraft aus, die wir benutzen könnten auf der Erde in 1 Milliarde Jahre. Und ich glaube, es ist mehr Kraft in der Auferstehung Jesu und im Auferstehungsleben Jesu, als die Sonne ausstrahlt, solange sie leuchtet. Ich glaube, der Herr, der hat so viel Kraft, viel mehr, als wir uns das jemals vorstellen können. Und ich glaube, wir müssen wieder anfangen, neu zu lernen, uns anzuschließen an die Kraft Gottes im ganz normalen Alltag. Das Auferstehungsleben in uns, das ist der Geist Gottes in uns und er bringt uns dahin, wie unser Selbstleben gebrochen wird und er bringt uns somit in einen Zustand der Verfügbarkeit, vielleicht auch der Trockenheit, sodass wir Durst haben, Durst nach der Kraft Gottes in unserem Leben. Und ich denke, das ist etwas, was wir ganz neu brauchen. Und wenn wir wirklich Gottes Kinder sind und wenn wir geistlich schlapp geworden sind, dann brauchen wir die Kraft seiner Auferstehung. Und das ist der geistliche Ausfluss des Lebens von Jesus Christus und diese geistliche Kraft, die umfließt unser Leben. Wenn ich es glaube, wenn ich es ergreife, wenn ich es in Anspruch nehme für mich und wenn ich vor Gott zerbreche und so wie Jakob mich an ihm festhalten und wenn ich wieder ganz neu lerne, intensiv mit Gott im Gespräch zu sein und zu beten, wenn ich schlicht und einfach Jesus nachfolge. Ich bin kein Superchrist, ich bin genauso einer wie wir alle und wir gehören zusammen. Und deshalb lasst uns gemeinsam dieses große Bedürfnis haben nach einem Leben auch mit diesen Erfahrungen. Kein Christentum für die Massen, wo der kleinste gemeinsame Nenner angesagt ist. Bonhoeffer nennt das billige Gnade. Die Marke des Christentums, das verbreitet wird, funktioniert nicht. Es ist eine Mutation des biblischen Modells. Wir haben auf der Suche nach Echtheit und Einfachheit das Christentum einfach bis auf Absurdeste verniedlicht. Und deshalb müssen wir zurück zu dem Ruf von Jesus Christus in seine Nachfolge hinein, zu den Bedingungen, die er nennt in der Jüngerschaft, in seiner Nachfolge, dass wir Gefäße sind für das Werk des Heiligen Geistes in uns, für ein geistlich kontrolliertes Leben, für ein Jesus beherrschtes Leben, für ein Gott beherrschtes Leben und dass das wieder normal wird unter uns und eben nicht die Ausnahme. Und deshalb wünsche ich einem jeden von uns ein Verlangen danach, Christus zu erkennen, ihn tief zu erkennen, dass wir Durst haben, Durst nach Gott und Durst nach der Kraft Gottes in unserem Leben und dass wir die Kraft seiner Auferstehung erleben. Und dazu segne uns Gott. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns einfach so viel wunderbare Dinge zeigst und mitteilst in deinem Wort. Danke, dass du nicht einfach irgendetwas von uns forderst, sondern dass du uns deine Hilfe zur Seite stellst. Danke, dass es dein Wunsch ist, dass wir als Christen wirklich auch ein geisterfülltes Leben leben, dass wir lernen, wirklich auch die Kraft deiner Auferstehung nicht nur zu wünschen, sondern zu ergreifen und auch zu erfahren und auch zu erleben. Und bitte schenk einfach, dass das normal wird, auch in unserem Leben. Dass wir einfach merken, das gilt jedem, der an dich glaubt. Da werden Ströme lebendigen Wassers fließen, Herr. Und dass wir lernen, ganz neu auch wieder mit dir im Gespräch zu sein und Zeit mit dir zu verbringen. Bitte schenk du uns deinen Segen dazu, und dann sind wir mit Sicherheit auch ein Segen für andere. Amen.